Ein herzliches Willkommen. Wir befinden uns hier in Südafrika im Heim von Professor Walter Veit und beabsichtigen heute ein Thema, das sich immer mehr zu einem Spaltbild entwickelt hat, näher zu betrachten. Nämlich, was hat es mit der Gottheit als solcher auf sich? Das ist ein Vater, ein Sohn, ein Heiliger Geist. Wie gehören die zusammen? Was wissen wir von der Bibel, vom Geist der Weissagung her darüber? Und ich bitte dich, dass du zu Beginn mit uns beten möchtest.
Ja. Lieber Heiland, dieses Thema ist ein gewaltiges Thema. Und es ist ein Streitpunkt von Anfang an. Und so bitte ich dich, Herr, dass du gegenwärtig bist in dieser Besprechung und hilf uns mit unseren Gedanken. Das bitten wir dich um Jesu Namen. Amen.
Bevor du zu deinen Ausführungen kommst, mir scheint bei dem Thema, das hat so das Potenzial der Sprengung, wie das in der Covid-Phase war. Bist du dort oder bist du da? Ja. Auf welcher Seite befindest du dich? Da sind Freundschaften zerbrochen, Zusammenarbeit wurde aufgekündigt, nur weil es plötzlich darum ging, was ist jetzt absolut und was gilt jetzt? Und es gab keinerlei Verbindungsmöglichkeiten mehr, ein Schnitt richtig durch. Und da merkt man, das ist natürlich etwas, wo der Feind immer besonders profitiert. Weil was ist ihm lieber, als wenn die Einheit zerrissen wird.
Ja.
So ist das also ein Thema, das Potenzial hat zu sprengen, aber auch ein Thema, das Potenzial hat zu einen. Mhm. Danke, dass du uns da ein wenig in diese Tiefe in der Kürze einführen wirst.
Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Ich habe schon oft zu einem Publikum gesagt, wird derjenige, der die Gottheit vollkommen versteht und identifizieren kann mit allem, was dazu gehört, bitte aufstehen. Denn ich würde gerne von ihm wissen, wie das alles zu sich geht. Und es scheint mir, es gibt viele Menschen, die das genau wissen. Und andere, die genau das Gegenteil wissen.
Und auch ganz genau.
Und auch ganz genau wissen, worum es geht. Es ist eben ein Konzept, welches sehr schwierig ist. Und die Frage ist, redet die Bibel von einem Vater? Redet sie von einem Sohn? Und redet sie von einem Heiligen Geist? Und die Antwort ist eindeutig ja. Also die Bibel hat dieses Konzept von drei, ich will noch nicht das Wort Persönlichkeiten gebrauchen, denn wir kommen noch dahin. Aber dieses Dreierkonzept ist in der Bibel. Und taufe sie im Namen des
Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da ist wieder das Dreierkonzept. Jetzt werden einige schreien, ja, dieser Satz gehört nicht in die Bibel. Und so hat man ein Problem, dass entweder das passt nicht dazu oder das passt nicht dazu und dann verzwickt man das alles und endgültig gibt es Menschen, die dann bestimmte Aussagen einfach nur ignorieren, weil sie nicht dazugehören. Sie waren nicht ursprünglich da, die sind hinzugefügt worden. Gut, wenn das alles so ist, und das ist ja nicht nur mit der Trinitätslehre. Es geht ja um vieles. Und viele glauben nicht, dass Paulus, dass seine Aussagen wahr sind. Zum Beispiel mit buchstäblichem Israel und geistlichem Israel. Denn heutzutage gibt es Menschengruppen, die wollen noch immer das Buchstäbliche haben, aber sie wollen identifizieren, wer eigentlich das wahre Israel ist. Ob es die Gruppe da im buchstäblichen Staat Israel sind oder eine andere Menschengruppe. Sie wollen es genau identifizieren. Und was Paulus dann sagt, das passt nicht in das Bild. Also muss Paulus verschwinden. Ja, das war nicht da im Ursprünglichen. Ich habe sogar gehört, Paulus war wie ein Freimaurer. Und dieses Konzept muss entfernt werden. Also von Anfang an möchte ich nur sagen, wenn es in der Bibel steht, dann steht es da. Und wenn wir glauben, dass Gott nicht imstande ist, seine Bibel zu bewahren, dann haben wir ja kein festes Fundament, auf dem wir bauen können.
Dann sind wir auf Treibsand.
Dann sind wir auf Treibsand. Und dann kann Gott nicht von uns erwarten, dass wir eine Wahrheit, eine absolute Wahrheit verstehen können. Denn er hat sein Wort ja nicht bewahrt. Und wie sollen wir wissen, was dann los ist?
Also das ist die allererste Voraussetzung.
Das ist die erste Voraussetzung. Ist das das Wort Gottes oder ist es es nicht? Und wenn wir mit dem Ausgangspunkt anfangen, wir wissen nicht, was das Wort Gottes ist und was dazugehört und was nicht, dann können wir die Diskussion beiseite legen und jeder glaubt, was er will. Dein Wort ist Wahrheit. Aber so nebenbei, ich gib's euch nicht, damit ihr alle raten müsst.
Das wäre ein seltsamer Gott.
Das wäre ein ganz seltsamer Gott. Jetzt, wenn ich mir die Geschichte der Bibel anschaue, dann sehe ich, dass da ein wesentlicher Krieg gegen dieses Wort besteht seit ewig. Was gehört dazu und was gehört nicht dazu? Und was war das Verhalten von denjenigen, die das Wort Gottes hörten? Wenn die Propheten zum Beispiel sprachen.
So spricht der Herr.
So spricht der Herr. Was war das Resultat oder wie glaubwürdig war das für die Zuhörer? Die Könige haben sich alle dran gehalten, ne? Und das Volk auch. Und die anderen leitenden Figuren in der Kirche haben es auch sofort angenommen. Oder gab es da einen Riesenkrach?
Leider.
Leider, ne? Und trotzdem ist das, was sie alle nicht wollten, in dieser Bibel. Was ein Jeremia gesagt hat, wie hat man den behandelt?
Umbringen wollten sie ihn.
Ja.
Und wenn dann nicht welche aufgetreten wären, und es waren nicht die Priester,
ja,
sondern die weltlichen Oberen,
ja,
die gesagt haben, ja, aber da war ja früher auch einmal ein Prophet, der hat ja auch so geredet,
ja,
den haben wir ja auch nicht umgebracht, warum bringen wir dann jetzt den um?
Okay, und Jesaja, den haben sie umgebracht. Jetzt liest mal das Buch Jesaja. Wenn du ein Gläubiger bist und du studierst dieses Buch Jesaja, dann stehen dir die Haare zu Berge bei mir. Ich habe nur noch drei, aber warum haben die den umgebracht? Was hat der gesagt, was so schrecklich war, dass er umgebracht werden muss? Und somit müssen wir erstmal uns fragen, ist dieses Buch glaubwürdig? Und wenn wir sagen ja und wir wollen nicht dran rumporren und rausholen oder reinlegen, was nicht da steht, dann haben wir keine Basis. Also im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und irgendwann sagt er, lass uns den Menschen schaffen nach unserem Bilde. Das ist schon mal Mehrzahl. Und mit wem unterhält er sich da? Er muss sich doch mit jemandem unterhalten. Und dann sagt die Bibel, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.
Gleich als Allernächstes nach am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Genau. Also da haben wir einen Geist, gleich im ersten Kapitel. Und wir haben eine Unterhaltung. Mit wem unterhält er sich? Jetzt einige behaupten, er unterhält sich mit den Engeln. Aber wer hat die Welt erschaffen? Aus welchem Munde wurde sie hervorgebracht? Durch Jesus Christus ist alles, was besteht, erschaffen worden oder geschaffen worden. Alles. Und außer ihm ist da überhaupt gar nichts. Also wie im Epheserbrief in Kapitel 3, Vers 9, ist es doch ganz eindeutig, dass alles durch Jesus Christus erzeugt wurde. Vielleicht kannst du es mal lesen.
Ja. Von Gott, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus.
Ja.
Alles.
Alles. Jetzt, was ist alles? Alles ist alles. Ziemlich umfassend. Alles. Okay. Schließt es ihn selber auch ein? Also hat er sich selbst geschaffen oder hat jemand anders ihn geschaffen? Oder wie funktioniert das? Der menschliche Verstand kann das nicht kapieren. Denn wir sind zeitbedingt. Wir wissen alle, wir haben einen Anfang und wir haben ein Ende. Und dann haben wir dieses Wort der Erstgeborene. Also das ist doch ganz eindeutig, wenn man sich das so betrachtet, zu sagen, die Leute, das heißt, er ist geboren worden. Von wem denn dann? Da war ja nur ein Vater, sagen sie. Also der Vater hat ihn gezeugt. Okay, aber alles ist durch ihn geschaffen und ohne ihn ist überhaupt gar nichts geschaffen worden. Und somit haben wir diese Dichotomie. Und dann kommt man zu anderen Stellen in der Bibel, wo nicht der Erstgeborene, sondern manchmal sogar der Letztgeborene, der Erstgeborene ist. So wie im Falle Davids zum Beispiel. Also wie kann der, der nicht erst zum Ersten geboren ist, der Erstgeborene sein? Und die Antwort liegt da, in wie man dieses Wort gebraucht. Im Englischen würde ich sagen, first in prominence.
Der Erste in der Bedeutung, in der Wichtigkeit.
Aha. Erster, an erster Stelle in Wichtigkeit. Richtig, so würde man es übersetzen. An erster Stelle in Wichtigkeit. Mit Bezug auf dem, was wir eben gerade studieren oder besprechen. Und so haben wir dieses Konzept in der Bibel oft, dass der Erstgeborene nicht der Erstgeborene ist, sondern eben heißt Erster in Prominenz, in Wichtigkeit.
Der Wichtigste.
Der Wichtigste, der Allerwichtigste in diesem Bereich. Und dann haben wir diese berühmte Stelle in der Bibel, wo gesagt wird, unser Gott ist eins. Jetzt dieses Wort eins, was da gebraucht wird, ist ein besonderes Wort, denn im Hebräischen gibt es mehr wie ein Wort für das Wort eins oder Einheit. Also das ist ein anderes Konzept. Und warum an dieser bestimmten Stelle wird gerade eben das hebräische Wort gebraucht, was heißt Einheit im Denken, Einheit im Glauben, können wir mal so sagen. Sie sind sich einig in dem, was sie glauben. Dann haben wir ein anderes Konzept in der Bibel, dass Gott Liebe ist. Und Liebe kann nicht alleine existieren. Denn Liebe muss immer einem anderen gegenüber gezeigt werden.
Ja, dadurch wird sie sichtbar.
Dadurch wird sie sichtbar. Wenn man nur eins hat, dann kann man keine Liebe haben, außer Selbstliebe vielleicht. Aber wenn Gott Liebe ist, dann muss da noch jemand tätig sein. Und gleich im ersten Kapitel haben wir diese Besprechung über diese Vielfalt. Und dann ist die Frage, wieso ist da heute so ein Riesenproblem über dieses Thema? Und die Antwort ist erstmal das Wort eins und das Wort Erstgeborener und zweitens die Trinitätslehre, so wie sie von der katholischen Kirche kommt. Also müssen wir die Trinitätslehre, so wie sie im Katholizismus ist, erstmal versuchen zu verstehen. Was wollen die da behaupten? Und wenn, warum? Aber gibt es diese drei Eigenschaften oder Personen oder Persönlichkeiten oder wie man es auch immer nennen will in der Bibel? Und die Antwort ist immer ja. Also wo kommt jetzt der Streitpunkt her? Gehen wir mal ganz zurück, vor dem diese Erde geschaffen wurde. Gehen wir mal in den Himmel. Gab es da einen Streitpunkt?
Siehe Offenbarung Kapitel 12.
Es gab einen Streitpunkt. Und wer war das Zentrum von diesem Streitpunkt?
Es reicht ein Giftzwerg.
Ein Giftzwerg. Und gegen wen war er? Gegen Jesus Christus. Also dieser Stein des Anstoßes, der ist immer das Ziel. Immer das Ziel. Jetzt, wenn ich die Bibel lese und ich lese, was die Bibel sagt über Jesus Christus, dann muss ich annehmen, dass die Bibel ganz eindeutig sagt, dass Jesus Christus Gott ist. Wir können es ja lesen. Im Johannesbrief, im Johannesevangelium, gleich der erste Satz.
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.
Okay, jetzt hören wir mal da auf. Ist da ein Krieg wegen diesem Text? Ja oder nein? Die Jehovas Zeugenbibel hat den Text geändert.
Ja.
Aus welchem Grund hat die diesen Text geändert? Denn sie ändern ihn da, aber sie ändern nicht andere Stellen in der Bibel, die ungefähr genau das Gleiche sagen.
Nur nicht so deutlich und stark.
Ja, ob wir jetzt den Kolosserbrief lesen oder ob wir Epheser lesen, ist es ganz eindeutig, dass in ihm war die ganze Fülle der Gottheit. Und er hat Leben in sich selbst gehabt, denn er sagt ja selber, ich lege mein Leben hin und ich nehme es wieder auf. Er sagt nicht, mein Vater wird mich schon wieder aufwecken. Er sagt, ich lege es nieder und ich nehme es wieder auf. Und dann haben wir all die Aussagen über die Schöpfung. Und diese Auferstehung, die Jesus dann hervorsagt, ist ein Beweis, dass er in aller Fülle Gott ist. Denn er legt sein Leben nieder und er nimmt es wieder auf. Und Paulus sagt, wenn er nicht für uns gestorben ist und nicht wieder auferstanden ist, dann sind wir alle verloren. Und dann kommt ein ungläubiger Thomas und fällt vor ihm nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, hey, das darfst du nicht sagen.
Was aber sehr oft vorkommt, wenn Menschen das vor Engeln machen.
Ja, und wie oft in der Bibel, wenn jemand geheilt wurde oder irgendein großes Ereignis rund um Jesus stattfand, wo es steht, und sie beteten ihn an. They worshipped him. Und nie steht da in der Bibel, dass er sie zurechtgewiesen hat, weil sie es taten. Nie. Also die Bibel ist ganz eindeutig, dass Jesus Christus gleichzeitig Mensch war und gleichzeitig Gott war. Und Martin Luther sagt es so schön, er sagt, der Gott, der nicht für mich starb, ist nicht mein Gott. Jetzt, das ist ein Konzept, das kann kein Mensch verstehen. Wie kann Gott sterben? Denn Gott ist unsterblich. Er kann nicht sterben. Und das ist ja das Geheimnis. Und die Bibel nennt es ein Geheimnis, dass dieser Gott dieses Problem, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, dieses Problem überwindet, indem er Mensch wird. Und der Mensch kann sterben. Aber nur wenn dieser Mensch vollkommen Mensch ist und auch gleichzeitig vollkommen Gott ist, in dem Sinne stirbt Gott dann in der Menschlichkeit. Und das ist der Erlösungsplan. Denn die Strafe, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn wir diesen Tod sterben, dann gibt es keine Auferstehung. Dann ist eine Auferstehung nicht möglich. Und Paulus macht das ganz eindeutig in all seinen theologischen Auslegungen.
Besonders im 1. Korintherbrief, Kapitel 15.
Fantastisch. Wir brauchen nicht alles zu lesen, denn jeder kann das selber lesen. Und es ist ganz, ganz eindeutig. Und wieso kann dieser Gott für die ganze Menschheit sterben? Denn gleichzeitig steht da auch in der Bibel, die Sünden der Väter sollen nicht übertragen werden auf die der Kinder und die der Kinder sollen nicht übertragen werden auf denen der Väter. Also jeder muss für seine eigene Sünde zuständig dastehen. Also wie kann Gott sich das erlauben, um jetzt das eigene Gesetz von ihm einfach nur beiseite zu legen und für dich und mich zu sterben? Und die Antwort ist eigentlich recht kompliziert, aber eindeutig. Vor dem der Mensch existierte, in wem war er? In Gott, denn Gott hat ihn ja hervorgerufen. Also Gott hatte die Kapazität, um die ganze Schöpfung herbeizubringen. Und wenn wir diese Schöpfung betrachten und die Schönheit und die Komplexität und die Verhalten, die dazwischen Lebewesen sind, dann können wir nicht anders als zu sagen, Halleluja, Gottes Liebe. Aber diese ganze Schöpfung war ja in Christus und er hat sie ins Leben gesprochen. Das war sein Wort. Also kooperativ war die ganze Menschheit in Christus, die ganze Schöpfung war in Christus. Und weil durch ihn alles geschaffen wurde und außer ihm überhaupt gar nichts geschaffen wurde, war all der Rest, die Engel und alles, was dazugehört, auch kooperativ in ihm. Und in welchem Zustand waren sie da? Im gefallenen Zustand oder im ungefallenen Zustand? Es ist ja nur möglich, dass sie in dem ungefallenen Zustand gegenwärtig war, denn Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der Ordnung. Also als er den Menschen schuf, war er ungefallen. Aber er hatte die Kapazität zu fallen durch den freien Willen, denn sonst hätte Gott kein nur Roboter, und das ist wieder der Liebe. Eine Liebe, die wirklich eine Liebe ist, muss den freien Willen gewähren, denn eine erzwungene Liebe oder eine eingebaute Liebe ist keine Liebe. Eine Liebe ist nur eine Liebe, wenn sie freiwillig gegeben wird.
Hat jemand ja mal gefragt, was hättest du lieber? Ein Kind, das wie ein Roboter funktioniert, brauchst nur Tipp machen und dann macht es das alles, rennt hin, rennt her, sagt artig alles, was du willst, benimmt sich richtig. Oder möchtest du ein Kind, ja, was das selber entscheiden hat? Was willst du?
Also eine Liebe, die nicht aus dem eigenen Ich hervorkommt und unbedingt einem anderen geschenkt wird, ist wertlos. Also in dem Sinne, dieser Gott, dieser Schöpfergott, hatte kooperativ die Menschheit in sich. Wenn er jetzt stirbt, dann stirbt, kann er auch als Einziger kooperativ für die ganze Menschheit sterben. Kein Engel, denn das ist ein geschaffenes Wesen. Dieses geschaffene Wesen hat nicht den Rest der Schöpfung und auch nicht die Menschheit in sich, wenn es ein Engel ist. Nur Gott kann das machen. Also dieser Erlösungsplan kann nur funktionieren, wenn die ganze Menschheit kooperativ in ihm war. Also muss Jesus Christus Gott sein. Wenn er nicht ist, sind wir verloren. Also das ist der Streitpunkt. Warum hasst Satan Jesus Christus? Denn er sieht Jesus Christus in der Einheit mit Gott dem Vater und ist eifersüchtig. Er will diese Stelle haben. Er ist ein Judas. Er möchte diese Machtsposition haben.
Neidisch.
Ja. Und wenn Gott der Schöpfer ist, sagen wir mal der Vater, dann ist Christus ein gezeugtes Wesen. Und wenn dieser gleiche Gott auch die Engel schuf, dann sind sie ja gleich mit Christus.
Und dann kann sich Satan...
Dann sind sie sich gleich. Und dann kann der eine nicht eine Position inhalten, die höher ist als die andere. Also in dem okkulten Lehren gibt es zwei Söhne Gottes. Es gibt einen Luzifer und es gibt einen Christus, Jesus. Jesus Christus ist der eine und Luzifer der andere. Aber in der okkulten Welt ist Luzifer der älteste Sohn.
Und der Positive.
Ja, und der Positive. Und der andere ist eben ein, wie sagt man da, ein Usurper. Einer, der das geklaut hat, wenn man will, diese Position.
Thronräuber.
Ja, und in der okkulten Welt wird irgendwann mal wieder das wiederhergestellt und Luzifer wird wieder seine erste Person oder seine erste Position erhalten. Das ist die okkulte Welt.
Es wird einfach genau umgedreht.
Die okkulte Welt ist eine Negation, eine
Verneinung.
Eine Verneinung von dem, was die Bibel sagt. Also wenn ein Okkultist die Bibel liest, wo er Jesus sieht, da liest er Luzifer. Und wo er Luzifer liest, da liest er Christus. Also der Feind, was Luzifer betrifft, ist Jesus Christus. Wer hat ihn denn rausgeschmissen aus dem Himmel? Wer war die führende Persönlichkeit, die ihn rausgeschmissen hat? Es war Christus.
Darum diese...
Dieser Hass. Also es geht alles um Christus. Gut, jetzt haben wir eine Religion, wo die Christen behaupten, Jesus Christus ist Gott. Er ist unser Erlöser und alle lieben sie Jesus Christus. Jetzt, wie greift man den an? Also Trinitätslehre. Wir machen erstmal ein Konzept, dass wir Jesus Christus entfernen wollen. Wie mache ich das? Ich muss ihn weniger machen, als was die Bibel ihn macht. Die Bibel macht ihn den Schöpfer Gott. Denn ohne ihn existiert gar nichts, was je geschaffen ist. So, wir müssen ihn ein geschaffenes Wesen machen, denn es gibt ja nur einen Gott und das ist Gott der Vater nach diesem Konzept. Okay, also ist er ein geschaffenes Wesen. Wo kommt der Heilige Geist dann her? Der muss dann auch ein geschaffenes Wesen sein. Also alles kommt eigentlich ursprünglich vom Vater. Und das ist katholische Lehre.
Jesuitisch.
Ich kann vorlesen, was katholische Lehre ist. Hier ist eine Webseite, die heißt catholic.com. Und hier wird die Trinitätslehre der katholischen Kirche erklärt.
Also die offizielle Darlegung von der römischen katholischen Kirche selbst.
Der Vater, aktiv und ewig, generiert den Sohn. Der Sohn ist also ein generiertes Wesen.
Abhängig vom Vater.
Gezeugtes Wesen.
Das ist das römische Denken.
Das ist das römische Denken. Er ist also ein geschaffenes Wesen. Und er ist dann die Person Gott und Vater, aber er ist ein gezeugtes Wesen. Und der Sohn passiv generiert vom Vater ist die Person Sohn Gottes. Und dann kommen die beiden zusammen, Vater und Sohn, aktiv atmen, spirieren den Heiligen Geist, damit er auch existiert. Und dann werden sie Bibeltexte gebrauchen, wo es sagt, Jesus sagt, empfangt den Heiligen Geist und er atmet. Und an anderen Stellen sagt, der Vater schickt den Heiligen Geist. Jetzt, wer schickt ihn jetzt eigentlich? Jesus oder der Vater? Oder wie funktioniert das? Aber rein katholische Lehre, der Sohn ist generiert. Er ist ein geschaffenes Wesen in dem Sinne. Aber anders als andere, Gott verleiht ihm die Fülle der Gottheit. Jetzt, wenn Gott der Vater das mit dem Sohn machen kann, kann er es nicht auch mit den Engeln machen? Ist doch möglich,
nicht wahr? Mit allem.
Ja, warum nicht? Und fragen wir noch mal eine Frage. Wenn er das mit den Engeln machen kann, kann er es nicht mit uns machen? Auch, nicht wahr? Und jetzt in der okkulten Welt, dann glauben die, dass dieser Sohn eigentlich quasi Hermaphrodit war, zweigeschlechtig. Denn Adam war zweigeschlechtlich, so sagen sie. Das ist der Adam Kadmon. Und dieser Adam, er hatte ja in sich die Eva, vor dem die Eva existierte. Denn die Eva wurde ihm ja aus der Seite rausgeholt. Also war er eigentlich bisexuell. Das ist das okkulte Denken, das Adam-Kadmon-Denken. Und jetzt braucht man nur in die moderne Geschichte schauen, was da passiert. Und dann sieht man, dass da eine Tendenz ist, um die ganze Welt in diese Richtung zu
steuern.
Steuern. Danke für die Hilfe mit dem deutschen Wort. Du musst mir immer wieder helfen. Aber wenn wir Tiere betrachten und die ganze Schöpfung betrachten, da gibt es Nuancen. Also wie viele Nuancen waren da dann in Adam Kadmon? Alle möglichen. Also haben wir jetzt schon LGBTQ und da muss noch ein Plus dazu kommen, denn das können ja Tausende sein, Nuancen. Und alles, was die Bibel im siebten Gebot verbietet, denn das siebte Gebot geht ja nicht nur um Ehebruch in dem Sinne, sondern kann man in den Schriften Mose lesen, dass da die ganze Moralität, sexuelle Moralität dran verbunden ist, dass das dann einfach natürlich ist und dann wird das, was als Sünde definiert wird, einfach nur eine Normalität. So, in diesem Zusammenhang, wenn der Adam diese Eigenschaften hat, dann muss derjenige, der ihn hervorgerufen hat, auch diese Eigenschaften haben. Also wenn man im Katholizismus dann die Kunstwerke sich anschaut, dann ist Jesus immer so ein bisschen zweideutig, wenn ich das so sagen darf. Er ist, Er hat weibliche Eigenschaften und männliche Eigenschaften. Und das ist eine Religion, die kommt aus dem Heidentum heraus. Das ist ein Hass, den der Satan hat gegen Jesus Christus. Also kommen wir definieren mal ganz eindeutig. Die Bibel sagt, in ihm war Leben. Er hatte das Leben in sich. Und wenn wir jetzt den Geist der Weissagung dazu nehmen, in ihm war Leben, ich weiß nicht, was das in Deutsch ist, underived, kam nicht von irgendjemandem her, er hatte es in sich. Er war also von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott. Und da war nie eine Zeit, wo er nicht war. Ganz eindeutig im Geist der Weissagung. Wie erkläre ich mir das? Ich kann es mir nicht erklären. Aber Gott hat ein Gespräch mit jemandem. Lasset uns den Menschen schaffen nach unserem Bilde. Und weil ich es nicht verstehen kann, heißt nicht, dass es nicht existiert. Und die waren sich einig im Denken und in ihrem ganzen Verhalten. Es also, als der Mensch geschaffen wurde, hat er ihn ja auch in einer Einheit geschaffen, männlich und weiblich. Jetzt die Idee, dass Adam Kadmon Hermaphrodit war, ist Unsinn. Denn rein biologisch ist da ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom und der behauptet oder sorgt dafür, dass die Eigenschaften, die weiblich sind, aktiviert werden und die anderen deaktiviert werden. Also wenn da ein Y-Chromosom ist, dann ist das Wesen männlich. In der Abwesenheit von dem Y-Chromosom wird es weiblich. Also es ist nicht, dass man beides ist. Man hat die Gene, um beides zu sein, aber die, die aktiv sind, kommen zum Ausdruck. Also hier haben wir wieder eine Schöpfung von männlich und weiblich und Gott sagt, die müssen eins sein. Dann wird das gleiche Wort. Jetzt, wieso tut er das? Und diese beiden können eigentlich alleine nicht die Moralität absolut definieren. Es gebraucht noch eine Person, nämlich Gott selber. Und dann haben wir wieder diesen Dreieck. Wir haben Gott, den Mann und die Frau. Und wenn die in Harmonie sind, dann gibt es ewige Harmonie. Dann sind sie sich eins, einig im Denken. Wie schön ist es, wenn Brüder eine Einheit haben. Was heißt diese Einheit? Einheit im Denken, Einheit in Philosophie, Einheit in Moralität, Einheit in Liebe zueinander. Und wenn Gott dieses Modell so bei den Menschen geschaffen hat und wir sind im Bilde Gottes, dann haben wir nicht so etwas Ähnliches auch bei der Gottheit? Gut, jetzt, Jesus Christus ist das Ziel. Und die Christen glauben jetzt Vater, Sohn und Heiligen Geist. Katholiken lehren, der Sohn ist gezeugt und der Heilige Geist ist spiriert, geatmet worden von beiden.
Das ist jetzt das Römische.
Das ist das Römische, das ist nicht das Biblische. Und somit wird es auch vergeistlicht. Und sobald man etwas vergeistlicht, dann wird es Spiritismus. Dann kann es auch zum Pantheismus hinführen. Und wenn man noch eine Persönlichkeit anbeten will, in diesem Gott ist in allem, dann hat man nämlich den Panentheismus. Dann kann man noch eine Persönlichkeit dazufügen. Dann kann Luzifer auch noch Engel des Lichts sein. Aber wir sind auch Gott. Denn wir sind ja auch gezeugt von Gott. dann sind wir alle Götter. War das nicht die erste Lüge?
Ihr werdet sein wie Gott.
Gut. So, wenn der Geist der Weissagung sagt, dass es drei göttliche Personen gab. The Heavenly Trio. Komm, ich lese mal ein Zitat vor. Nur eins. Ich versuche es zu übersetzen. Der Tröster, den Christus versprochen hatte, als er in den Himmel auffuhr, ist der Geist in der Fülle der Gottheit, der manifestiert oder offenbart die Macht der göttlichen Gnade, die alle empfangen können, die glauben in Jesus Christus als einen persönlichen Erlöser. Das sind drei lebendige Personen in dieser himmlischen Trio. Diesem himmlischen Trio. Ich lese das nochmal. Da sind drei lebendige Personen in diesem himmlischen Trio. Und im Namen dieser drei großen Mächte, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sind diejenigen, die Christus in der Taufe durch Glauben annehmen, gesegnet, können wir es mal so übersetzen, und die arbeiten zusammen, kooperieren, wenn ich das sagen soll, so sagen kann, mit den gehorsamen Personen, die gerettet wurden, und mit den Mächten des Himmels zusammen. Also das sind drei Personen, Persönlichkeiten. Sie schreibt an einer anderen Stelle, der Heilige Geist ist eine Person. Aber wenn es zu der Art des Heiligen Geistes kommt, genau wie sieht er aus? Kann ich ihm die Hand schütteln zum Beispiel? Dann ist Schweigen golden, denn wir wissen es nicht. Es ist nicht offenbart. Das Einzige, was wir wissen, er ist wie der Wind. Wo er herkommt, wissen wir nicht. Aber wir können sein Wirken sehen. Denn wenn einer, so wie ich, Atheist und Gotteslästerer war und jetzt kein Atheist mehr bin und auch nicht mehr Gott lästern will, wer hat das geändert? Wer hat das herbeigebracht? Also in der modernen Zeit, wo das Christentum jetzt da ist, wenn du Christus anfallen möchtest als in der Fülle der Gottheit, dann fang nicht bei Christus an, denn dann werden sich die Leute aufregen. Komm, wir fangen an beim Heiligen Geist, denn es gibt nur einen Gott. So kommen wir entfernen den Heiligen Geist. Ja, warum entfernen wir den Heiligen Geist als in der Fülle der Gottheit, als Gott, als Person, als Persönlichkeit, in welcher Form auch immer? Ja, weil Gott ist nur eins. Aber dann hast du ja nur ein Drittel des Problems gelöst. Der andere muss ja auch gehen, wenn es nur eins ist. Durch den Heiligen Geist anzugreifen, greifst du eigentlich Christus an.
Das ist der erste Schritt.
Das ist der erste Schritt. Das ist so wie eine Katze. Sie will sich ihr Essen schnappen, aber da kommt erst so ein Füßchen.
Ganz sanft.
Ganz sanft.
Ganz leise.
Okay, wenn du das erstmal geschluckt hast, der Heilige Geist ist nicht Gott, es ist der Geist Christi. Oder es ist der Geist des Vaters. Und da gibt es Leute, die genau wissen, was das ist, ohne zu wissen, was es ist. Und dann kommt der nächste Schritt. Da muss der Sohn ein geschaffenes Wesen sein. Und wenn der ein geschaffenes Wesen ist, was bin ich dann? Dann bin ich auch Gott. Und dann gibt es noch einen Versuch. um die Gottheit zu vergeistlichen, die führt endgültig zum Pantheismus, nicht wahr? Aber Jesus Christus, war das ein Geist, als er hier auf Erden rumlief? Oder hat er gesagt, komm, fass mich mal an, hier, fass mal an, gib mir mal was zu essen, dass ich euch zeige, ich bin kein Geist, ich bin eine Person. Ein Verhältnis kann nur mit einer Person, mit einem lebendigen Wesen stattfinden. Dieses tiefe Verhältnis ist persongebunden. Ist der Vater eine Person? Hat er eine Form? Im Geist der Weissagung lesen wir, dass sie sagt, sie hat die Form gesehen, hat gesehen, dass er aufstand, aber sah nicht seine Fülle, denn sonst wäre sie vernichtet worden. Aber er hat eine Form. Und Jesus sagt, dass diese Form ist wie seine Form, ist also eine Person. Also im Himmel haben wir ein Verhältnis mit Persönlichkeiten. Mit wem werde ich die Hand schütteln, wenn ich in den Himmel komme eines Tages? Ich weiß es nicht. Eins weiß ich, mit Jesus ja. Denn er war die Fülle der Gottheit. Er ist als Person auf die Erde gekommen. Und sind wir nicht auch in einem gewissen Sinne Jünger und Nachfolger Christi? Haben wir nicht die Möglichkeit, um das gleiche Verhältnis zu haben, wie die anderen Jünger hatten? Die Antwort ist ja. Also weiß ich, dass Jesus Christus im Himmel eine Person ist und dass ich ihn umarmen kann. Wird er mich vorstellen an dem Vater? Was sagt die Bibel? I will present you to the Father, nicht wahr? Ich werde dich vorstellen, ich werde dich vor dem Vater bringen. Also da ist auch eine Persönlichkeit. Genau was die Beziehung dann ist zwischen Vater und mir oder all den Erlösten, ich weiß es nicht. Wieso soll ich dann darüber diskutieren? Und wie steht es mit Jesus Christus? Was sagt der Geist der Weissagung über Jesus Christus? Er ist der ewige Pre-existent, vor dieser Welt gegenwärtige Christus. Und hier sind ein Zitat nach dem anderen über wer und was er ist. Und die Gottheit Christus ist unser Halt, dass das ewige Leben überhaupt eine Möglichkeit ist. Und die Trinitätslehre, sie gebraucht nicht das Wort Trinität, aber sie redet vom himmlischen Trio. Sie redet von drei Persönlichkeiten. Sie redet von drei Personen. Und sie bespricht den Heiligen Geist, als ob er eine Person ist. Sie sagt, er geht auf und ab zwischen unseren Wohnungen, unseren Zelten. Und die Inkarnation. Hier steht, Christus ist der ewig existierende, selbst existierende Sohn Gottes. Christus ist der ewig existierende, selbst existierende Sohn Gottes. Im Englisch, Christ is the pre-existent, self-existent Son of God.
Kein gezeugtes.
Er ist kein gezeugtes Wesen. Wie soll ich mir das erklären? Dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit da war, gleich mit dem Vater. Dass dieses Verhältnis von Ewigkeit da war. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann mir nicht erklären, wie einer von Ewigkeit zu Ewigkeit da war. Also kann ich mir auch nicht erklären, wie zwei da gegenwärtig war von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oder ich kann mir auch nicht erklären, wie drei von Ewigkeit zu Ewigkeit da waren. Es ist für mich menschlich nicht möglich.
Da reden wir eben wie ein Blinder über Farben.
Genau. Aber wie ich immer sage, ich existiere. Irgendwo muss ich ja herkommen. Darum existiert er. Denn ich existiere und ich bin nicht aus dem Nichts entstanden. Darum existiert er. Das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott. Der war gegenwärtig. Ich war nicht gegenwärtig. Ich war wohl in ihm, in seinem Gedankengut, aber ich existierte nicht. Er aber existierte, sonst würde ich nicht existieren. Die Jesuiten bauen das immer um und sagen, ich bin. Und das ist die einzigste Realität. Realität, darum muss ich auch Gott sein. Und das bauen sie auch in ihrem Katechismus ein. Und das ist genau die Lüge, die Satan verbreitete von Anfang an. Wir sind auch Götter. Wir waren auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann muss er sich eine Dummheit ausdenken wie Reinkarnation. Ich kann mich nur nicht entsinnen, wo ich vorher war. Aber wenn du das zurückspielst irgendwo, wo fing es denn an? Das kommt nie zu einem Anfang.
Und zu keinem Ende.
Und zu keinem Ende. Und die Bibel sagt, es gibt für die Menschen dieses eine Leben und danach der Urteil. Also die Bibel widerspricht auch dem System. So, wem wollen wir glauben? Ich und mein Haushalt glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, erster in Prominenz, derjenige, der die ganze Welt geschaffen hat und in dem ich meine Erlösung finde, weil er vollkommen Gott war und vollkommen Mensch war. Und wenn das ein Axiom ist, was unrüttelbar ist, denn sonst fällt die ganze Erlösungsgeschichte auseinander, dann kann ich nicht rütteln an diesem einen festen Punkt, Jesus Christus. Ich brauche auch nicht anfangen zu rütteln, durch den Heiligen Geist erstmal zu entfernen. Und ich brauche auch nicht den Vater ein Hermaphrodit zu machen. Und ich brauche nicht eine Geschlechtslehre da einzubauen, sondern ich habe ein Verhältnis mit dem Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber ohne Christus habe ich keine Erlösung. Und was ist der Zweck des Heiligen Geistes? Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes in seinem jetzigen Bereich? Er schwebte ja über die Wasser, vor denen diese Welt eigentlich ihre Schönheit bekam. Er zeugt von Jesus Christus. Er überzeugt von Sünde, Gerechtigkeit. Und weil er überzeugt von Sünde, weiß ich, dass ich keine Gerechtigkeit habe, denn ich bin ein Sünder. Und er überzeugt von Gerechtigkeit. Ja, wo liegt denn diese Gerechtigkeit? Bei Jesus Christus. Also überzeugt er mich, dass ich diese Gerechtigkeit in Anspruch nehmen muss, und das kann ich nur machen, wenn ich glaube an Jesus Christus. Also diese ganze Antitrinitätslehre, was mich betrifft, ist ein Angriff auf Jesus Christus.
Dort liegt die Wurzel.
Da liegt die Wurzel. Und ob ich von dieser Seite oder von der Seite anfangen will, ist egal. Der Angriff ist Jesus Christus.
Er ist die Zielscheibe.
Und dieser Krieg existiert von Zeiten, wo wir noch nicht da waren. Der existiert schon im Himmel. Und der wird weitergeführt. Und dieser Stein des Anstoßes ist, worum es geht. Und wenn ich den nicht annehme, dann bin ich nach Bibel verloren. Denn es gibt keinen anderen Weg der Erlösung, außer durch Jesus Christus. Und wenn der nicht Gott ist, sind wir verloren. Denn wer kann mir das Leben schenken, wenn er nicht Leben in sich selber hat? Und wer kann Leben in sich selber haben, wenn er nicht Gott ist? Denn Gott allein, sagt die Bibel, ist unsterblich. Und wenn man behauptet, dass die Adventisten glauben wie die Katholiken, weil sie glauben an ein himmlisches Trio, dann muss ich leider sagen, dass die Leute den Katholizismus nicht verstehen. Und sie glauben eigentlich die Antitrinitärier, genau was die Katholiken glauben.
Nämlich dieses Geschaffene.
Er ist ein generiertes Wesen, das ist katholische Lehre. Aber sie drehen den Spieß um und sagen, die glauben an das himmlische Trio, die sind katholisch in ihrem Denken. Nein, die sind katholisch in ihrem Denken, denn Christus ist ein gezeugtes Wesen und der Heilige Geist auch, wenn er überhaupt existiert. Denn es ist der Geist Christi, sagen sie. Ja, er ist der Geist Christi und er ist der Geist des Vaters, weil sie sich einig sind. Und ich kann ihn nicht wegzaubern, denn er existiert von Anfang an, von Genesis bis nach Offenbarung.
Und das hat Jesus sehr, sehr schön, wie das Johannes in seinem 14. Kapitel schildert, bei dieser Abendmahlszene erläutert. Es ist gut, dass ich jetzt weggehe.
Ja.
Es kommt dadurch Der Heilige Geist.
Wieso hat er nicht gesagt, es ist gut, dass ich jetzt weggehe, aber ich komme wieder vermummt zu euch zurück? Nein, ich schicke jemanden anderem. Und als Jesus getauft wurde, da kam der Heilige Geist auf ihn herab wie eine Taube. Und der Vater sprach von Himmel, dies ist mein geliebter Sohn. Da waren sie alle drei gegenwärtig. Jetzt, wer war da gegenwärtig? War Christus im Wasser und Christus als Taube über ihn? Das ist unsinnig. Wir müssen die Bibel lesen, wie es da steht. Bei der Taufe war die volle Fülle der Gottheit gegenwärtig. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist, was die Bibel lehrt. Das ist, was ich glaube. Aber sie lehrt, das sind Persönlichkeiten. Ich kann ein Verhältnis mit ihnen haben. Ich kann einen Austausch mit ihnen haben. Jetzt, der Heilige Geist ist unselbstsüchtig. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Denn er zeugt von Jesus Christus. Er führt einen zu Jesus Christus. Das Wort, sagt die Bibel, und das ist das Wort Gottes, aber das ist das Wort Christus, denn ohne ihn ist nichts geschaffen worden. Und wenn wir weiterlesen da im Johannesevangelium, dann sagt es eindeutig, dass dieses Wort wurde Fleisch
und wohnte unter uns.
Und wohnte unter uns, oder wurde leider abgelehnt. Und das passiert immer noch. Die Antitrinitätslehre. Komm, wir ändern das. Die Antitrio-Lehre, dann ist das Wort, was so ein Stein des Anstoßes ist, weg. Ist ein Angriff auf Jesus Christus. Und da ziehe ich den Strich, einen Streifen über den Sand, so weit und nicht weiter. Und das, was ich nicht verstehe, weil ich als Mensch es nicht kapieren kann, wird Gott eines Tages mir erklären. Aber wenn wir Jesus wegnehmen, haben wir nichts übrig.
Nämlich so, wie er wirklich ist.
So, wie er ist. Dann haben wir keine Erlösung und sind wir verloren. In der modernen christlichen Welt, wer kriegt die meiste Aufmerksamkeit bei Evangelikalen und Charismatiker? Ist es der Heilige Geist oder ist es Jesus Christus?
Charisma.
Charisma, der Heilige Geist. Was hat Johannes Paulus gesagt? Dich wollen wir verehren, Heiliger Geist. Du bist derjenige, aber der Heilige Geist hat zum Zweck, dass Christus verehrt wird. Ist es wieder eine Ablenkung? Komm, wir verehren den Heiligen Geist. Oder die andere Gruppe sagt, ja, das sind beide nur geschaffene Wesen. Wir müssen direkt zum Vater reden und nicht zum Sohn. Und so haben wir die Israel-Bewegung die nur den Vater akzeptieren. Und der eine, der dazu gehört, kam zu mir und sagte, ey, wir müssten eigentlich doch zusammen beten können. Ich sage, ich kann nicht mit dir beten. Er sagt, warum kannst du nicht mit mir beten? Ich sage, weil du betest nicht durch den Sohn. Du akzeptierst den Sohn nicht. Und keiner hat Zugang zum Vater außer durch den Sohn. Und du gehst direkt zum Vater, du gehst also beim Sohn vorbei. Und das kann ich nicht. Die Bibel sagt, keiner kommt zum Vater außer durch den Sohn. Es ist also eine Anmaßung, um beim Sohn vorbeizugehen und zu sagen, ich habe dich nicht nötig, ich gehe direkt zum Vater. Oder wir sagen, wir reden nur mit dem Heiligen Geist, dann wird der Sohn doch auch beiseite gelegt. Alle diese Religionen, die wir haben in dieser Welt, die dieses tun, ist ein Angriff auf Jesus Christus. Der Gott, der nicht für mich gestorben ist, ist nicht mein Gott.
Danke für diese Fülle und dass wir den Grund verstehen, warum es zu dieser ganzen Entwicklung seit jeher gekommen ist, weil es da eben einen unsichtbaren Feind gibt. Und darum haben wir das Wort, das uns die Basis gibt. Und das Interessante eben, bei dieser Abendmahlsgeschichte, wo ihm Jesus sagt, er geht, der Geist kommt und dann fügt er hinzu, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen.
Ich kann vielleicht noch ein Ding sagen. Ein Argument, das ständig wieder gebraucht wird, ist, wir können diese Zitate im Geist der Weissagung nicht gebrauchen, denn die sind alle geändert worden.
So wie man es bei der Bibel auch sagt.
So wie man es da auch macht. Und die sind hinzugefügt worden. Und einige von diesen Zitaten kommen aus dem Buch Evangelism. Und die sind natürlich zusammengefügt worden durch Menschen, nach denen ihrem Denken, die eigentlich keine Adventisten waren. Das waren wahrscheinlich Jesuiten oder Freimaurer oder was auch immer. Und Ellen White hat das nie geschrieben. Aber unglücklicherweise sind diese Zitate, die Überschriften hat sie nicht geschrieben. Aber der Inhalt, den hat sie geschrieben. Denn es gibt ja andere Zitate, wo das hervorgenommen wurde. Es ist eine Compilation, eine Zusammensetzung von Schriften. Und dann wird behauptet, das wurde da reingelegt und sie hat es nie gesagt. Aber es sind ja Zitate, entweder aus Review and Herald oder aus einer anderen Quelle, wo sie es wohl sagt. Und dann gibt es einige, wo es sogar in ihrer eigenen Handschrift gegenwärtig ist. Und wenn es nicht in der eigenen Handschrift als Satz dasteht, dann hat sie ihre Notizen nebenan in ihrer eigenen Handschrift. Und diese Folien und Unterlagen sind alle da. Also man kann es leugnen und genauso wie bei der Bibel sagen, das gehört nicht dazu, dies gehört nicht dazu. Aber wenn die Bibel das Wort Gottes ist und er hat sie behalten, er verspricht ja, dass er sein Wort behüten und bewahren wird, dann wird er das andere auch bewahren. Und wenn ich erst rumhacke und sage, das will ich nicht glauben, das hat sie gesagt, aber das hat sie nicht so gemeint, da war sie inspiriert, da war sie nicht inspiriert, dann haben wir überhaupt keinen Halt, was das betrifft. Dann sind wir an dem gleichen Punkt, wo wir sagen können, lieber Gott, du hast uns ja nichts gegeben, du hast uns ja nicht bewahrt, also wie kannst du mich urteilen? Du hast mir ja kein festes Fundament gegeben.
Folgt dann ein nächster Schritt immer weiter weg vom
Wirklichen. Genau. So, entweder wir glauben es oder wir glauben es nicht. Ich glaube, das hier, was der Herr der Reformation geschenkt hat, ist das Wort Gottes. Und ich glaube, dass der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesus. Und wenn das das Zeugnis Jesus ist, dann kommt es auch aus seinem Mund.
Ich schließe mit dem Wort aus Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Da haben wir wieder alle drei beisammen.
Haben wir alle drei, ja.
Danke für deine Zeit, deine Ausführungen. Dankeschön.
Bitte sehr.
Wir sind hier also in einem komplexen Gebilde, aber die Antitrinitätsgeschichte ist eine richtige Geschichte, denn die Trinität kommt von der römischen Kirche her. Aber Antitrio-Denken ist gegen die biblische Lehre.